Also mich interessiert ein bisschen, das mit Ausschluss ist kurz quasi, also es gibt ja quasi die Gebrauchsanweisung, die perfekte Gebrauchsanweisung in den historischen Archiven, wie man einen Ausschluss baut.
Ja.
Und wie es da mit dieser Unendlichkeit als Perspektive sozusagen, wie es da in diese Wiederholung steht. Und inwiefern er da sozusagen, inwiefern da sein Konservatismus vielleicht für eine Schwierigkeit gerät.
Ja, ich glaube, da gibt es ja keinen Unterschied im Wesentlichen. Also ich habe über Auschwitz eigentlich nicht nachgedacht, ja, so besonders. Allerdings ist es mehr oder weniger klar, dass es so etwas wie eine Agora ist. Ja. Es ist ein Versammlungsort, ja. Was ist sozusagen Concentration Camp, ja. KZ, ja. Das ist der Ort, an dem die Menschen versammelt werden. Und ich glaube schon, dass in diesem Sinne Derrida sozusagen, wenn man das ein bisschen abwandelt, ja, das Ganze. Aber ich glaube, das spielt eine gewisse Rolle, weil es gibt einige Passagen bei Derrida am Anfang der Grammatologie oder in der Mitte der Grammatologie, als er gegen Lévi-Strauss argumentiert. Und an dieser Passage gibt es ja so ein gewisser Lob des Imperialismus, ja, gegen die klassische griechische Demokratie. Und zwar Derrida sozusagen argumentiert ganz eindeutig im Sinne, dass eine gewisse Abneigung gegen den Zwang der Versammlung. Wenn überhaupt sozusagen der holt ziemlich weit auf und suggeriert zumindest seine Abneigung gegen die Idee der Versammlung als solche. Sei es eine revolutionäre Masse, ja, sei es eine demokratische Masse im Sinne der direkten Demokratie. Da ist ja ziemlich vehement ein Protest gegen die Idee der direkten Demokratie enthalten. Bis zu Agora, ja, griechische Agora, die er in erster Linie als eine Institution und eine Situation auffasst, die dazu geführt hat, dass Sokrates sozusagen vergiftet wurde. Und er definiert diese Versammlung dann ziemlich genau als der Ort oder das sozusagen ein Raum, der letztendlich definiert ist durch die Reichweite der Stimme. Und wenn man diese Definition, wenn sie nach der Frage, nach der sozusagen Verhältnis zwischen Auschwitz und Derrida fragen, da fällt mir so unmittelbar diese Idee ein. Was ist da, wie bestimmt man die Fläche eines Konzentrationslagers? Das ist für mich die entscheidende Frage. Ja. Also warum ist die Konzentrationslager, es ist nicht ein, sozusagen die Auschwitz, aber das war eine riesige Menge des KZs in Deutschland. Ja. Auschwitz steht nun sozusagen Symbol für diese Gulag, ja, was, wie gesagt hat, auch der Solzhenitsyn, dass man muss ja Repressionssystem, moderne Repressionssystem, lässt sich, und das ist eine sehr, sehr schöne Bemerkung, lässt sich als Archipelag darstellen. Also wenn man in dem Meer des zivilen Lebens solche Inseln sozusagen des Seligen oder Unseligen, egal wie, schafft, ja, so utopische Orte, ja. Und wenn man die Karte ansieht, da sieht es wie Archipelage, wie Inseln im Meer. Und das war in Russland so, das war in Deutschland so. Wenn man die Karte sieht, der Lager auf den eroberten Gebieten und in Deutschland selbst, dann sieht es tatsächlich wie eine Inselstruktur. Ja. Jetzt fragt man sich, wie diese Insel gebildet worden war. Das heißt, warum war es keine große Insel, sondern viele kleine Inseln? Und wie der Umfang dieser Insel definiert worden war. Fast ist man geneigt zu sagen, übrigens hat man schon gesagt, aber ohne Beziehung auf die Realität, trotzdem eben in diesen Worten, dass der Reichweite eine durch die verstärkte Stimme dieser Umfang definiert hat. Das heißt, sozusagen, man hat errechnet, wenn man oben steht und durch die, ich weiß nicht, durch diese Stimmenverstärkung, ich weiß nicht, wie auf Deutsch das heißt, dass dieses Gerät das entnommen, spricht, dann muss sozusagen gleichzeitig die ganze Lage das hören. Wenn das Lage ein bisschen größer ist, hört man das nicht. Ja? Das heißt, durch die Reichweite der Stimme, durch die Synchronisierung durch die Stimme und auch durch die Musik. Ja, was in jedem Lager klingt ständig die Musik, entweder von oben oder die Menschen müssen singen. Ja, das ist sehr typisch. Für Arbeitslager vor allem. Das heißt, wir haben eine merkwürdige sozusagen Theorie der Stimme, die sich ganz gut einfügt in die Dekonstruktion. Und dann sagt eben Derrida gegen Lévi-Strauss, wo die Reichweite der Stimme, der individuellen Stimme, zu staatsbildenden oder territorialbildenden Prinzip erhoben wird, wie es bei der griechischen Städten zum Beispiel der Fall war, Agora, oder KZ kann man da dazu zählen. Dort herrscht Logozentrismus, ja. Dort herrscht der Geist, ja, und nicht die Buchstaben. Und dann sozusagen die Zivilisation beginnt dort, wo man durch die Instruktionen regiert wird. Die Reiche, die Zivilbevölkerung der Reiche wird durch die Bürokratie und Instruktion, das heißt durch die Schrift regiert. Und die Schrift kann man unterschiedlich interpretieren. Man kann das Befehl nicht unterschiedlich interpretieren, in der Präsenz des Befehls geben. Ja. Weil derjenige, der von oben etwas sagt, kontrolliert auch die richtige Interpretation dessen, was er gesagt hat. Ja. Wenn die Interpretation falsch ist, ist man umgelegt. Wobei das bei der kolonialen Verwaltung, die von Lévi-Strauss angeklagt wird und so weiter, nicht der Fall ist, sondern wie sozusagen die Briefe nach Übersee kommen, ja, fast schon kein Mensch, was sie eigentlich bedeuten, wie sie gelesen werden sollen, wie sie interpretiert werden sollen. Und jeder macht das, was ihm gefällt. Ja. Und Derrida sagt, dass dieser Befehlempfang in der Abwesenheit des Befehlenden, ja, was ja, auf der Distanz die Reichweite der Kontrolle eigentlich entzogen ist, ist die der einzige Garantie der Freiheit, die man hat. Ja. Dass man sozusagen auf gehörige Distanz hat, einfach von dem Punkt, von dem die Gewalt ausgeht. Und in diesem Sinne kann man sagen, dass der Concentration Camp, das Konzentrationslager, ist eben sozusagen eine logozentrische Veranstaltung, die unmittelbare Präsenz der individuellen Stimme und sozusagen den Befehlscharakter dieser Stimme garantiert. Wir haben eine Szene einer absoluten Herrschaft einer Stimme. Ja, übrigens, man spürt diese Struktur, diese KZ-Struktur, ich glaube, und deswegen habe ich sozusagen, weil ich empfindlich bin für solche Sachen, eine unangenehme Fähigkeit, das gar nicht wahrzunehmen. Wenn man sitzt ja und wartet auf den Zug, ja, nicht wahr, Bahnhof. Bahnhof ist ein KZ. Was ist der da und wartet, was man KZ eigentlich tut? Und ab und zu wird dieser Warten unterbrochen durch die Befehle. Ja? Der Zug kommt, ja, dann muss es umgelegt oder verspätet sich im Zimmer. Ich konnte das nicht verstehen. Also irgendwie diese Stimme von oben, die mich kontrolliert und sagt, wie der Lage ist, wirkt auf mich auch so, dass ich einfach das überhöre. Deswegen verspäte ich sehr oft oder finde ich den richtigen Zug. Das ist das Problem. Übrigens, ich habe das wiedererkannt, es gibt ja eine Beschreibung von Bahnhof von wie heißt der doch? Plötzlich ist der Name entgangen. Novo Roman gegründet, Rob Grier. Und er sagt auch La Voix terrifiant und incompréhensible. Ja? Furchterregende und unverständliche Stimme, ja, die immer wieder einbricht und sozusagen göttliche Mitteilungen an Sterbliche, die man nicht wahrnehmen kann, sozusagen für mich. Ja. Das ist die Situation. Und das beschreiben eigentlich viele, die, ich weiß nicht, die zumindest in russischen Lagern sind, also die keine Vernichtungslager waren, ja. Aber Arbeitslager. Das war ihre ständige Erwartung, so eine Stimme, die von oben kommt mit einem Befehl, ja, was man als nächstes tun soll. Das war immer diese ihre Lebensstruktur. Also im Sinne der Konstruktion Auschwitz ist in erster Linie ein Versammlungsort. Wie jeder andere Versammlungsort, wie eine revolutionäre Masse, wie eine demokratische Versammlung, was auch immer, die auf eine Stimme hört.
Also würde Derrida sagen, dass es funktioniert? Ja. Weil eigentlich müsst ihr sagen, dass es nicht funktioniert, oder? Weil die Stimme halt sozusagen auch schon zu spät ist?
Nein, es funktioniert insofern, dass man die Szene wiederholen kann. Ja? Das funktioniert nicht von sich aus, von sich aus nein. Aber wenn man sozusagen so eine Versammlung arrangiert hat, die Leute sind ja da, sind eingestimmt, sozusagen auf diese Stimmung zuhören, dann funktioniert das schon. Das heißt, wir können sozusagen eine Szene der Herrschaft der Stimme errichten, wo dieses Herrschaft der Stimme so garantiert wird. Allerdings Errichtung dieser ist nicht die Leistung dieser Stimme selbst. Ja, das wäre sein Argument. Ich würde sagen, dass man muss sozusagen die ganze Industrie und die ganzen Systeme und Verkehrssysteme und so weiter sozusagen organisieren. Und zwar dann durch schriftliche Befehle, durch bürokratische Strukturen und so. Damit diese ganze Geschichte funktioniert. Ja, damit, weil man muss ja sehen, dass da, dass die Abgeschlossenheit und Abgeschiedenheit von Auschwitz etwa und wie anderen KZs wurde garantiert durch ein dichtes Netz der Verbindungen. Es wurde ständig etwas zugeführt, abgeführt. Es war ein ständiger Metabolismus. Das war überhaupt nur möglich bei dem sehr, sehr dichten Verkehrsnetz, ja, in der damaligen Zeit. Und einer der Rätsel des Zweiten Weltkriegs, ja, besteht eben darin, dass die Alliierten ohne weiteres dieses System unterbrechen konnten und Auschwitz und alle KZs unbrauchbar gemacht. Und dysfunktional. Die haben das nie gemacht. Und wenn es hart auf hart kommt, dann muss man sagen, weil sie mitgemacht haben. Weil im Grunde das Ziel der Judenvernichtung auch für die Administration angloamerikanischer Administration ein plausibles Ziel war. Zum Beispiel, es gibt ja interne Papiere, die inzwischen veröffentlicht werden aus der Zeit, die Frage, inwieweit die jüdische Einwanderung nach den USA zu erlauben ist oder nicht. Und wie die Politik der amerikanischen Regierung und der englischen Regierung. Also, es gibt interne Gutachten, die inzwischen veröffentlicht worden waren. Die sind nicht ohne. Ja. Weil den Gutachten gibt es eine psychologische Beschreibung der Juden zum Beispiel. Ja. Und dort steht, es ist ein arrogantes, gefährliches Volk. Wenn man ihn reinlässt, bekommt man immer Unruhe und zivile Unordnung und so weiter und so fort. Das heißt, die Beschreibungen könnten genauso aus dem Dritten Reich kommen. Und das sind die internen Berichte innerhalb der amerikanischen Apparate. Da waren zum Beispiel Quoten festgelegt. Diese Quoten wurden nie erfüllt. Das heißt, die Quoten waren extrem niedrig für die Einwanderung, sie wurden nie erfüllt. Es waren nur zwei amerikanische Gesandte, die versucht haben, diese Quote zu erfüllen. Beide wurden entlassen, und zwar ohne Ehrenhaft und ohne Pension. Das heißt, man muss ja sehen, dass der Hitler-Deutschland damals sich als Avantgarde in einem Kampf gegen das Judentum und so weiter gefühlt hat, nicht ganz mit Unrecht. Also dieses Gefühl, dass sozusagen eines Unverständnisses seitens der Welt, zumindest der westlichen Welt, dieses Gefühl war weitgehend berechtigt. Es war nur eine sehr, sehr kleine Minderheit in der angelsächsischen Länder, in Frankreich, verschwindende Minderheit, die sozusagen aus diesem oder jenem Grund versucht hat, sozusagen die Juden zu retten und ihnen zu helfen. Und das waren fast ausschließlich religiös motivierte Minderheiten. Das heißt, fast ausschließlich so katholische, kleine katholische Gruppen, die aus religiösen Motiven diese Hilfe geleistet haben. Übrigens, das war genauso mit Gulag. Ja. Wenn man zum Beispiel, man sagt Kalter Krieg und so weiter, sicherlich war eine Propaganda gegen Stalinismus und so weiter, hat die Repression erwähnt und so weiter. Wenn man aber sich fragen würde, wer hat geholfen, irgendwie praktisch, ja, zum Beispiel, da gab's doch, war doch erlaubt, Sendungen zum Beispiel zu schicken, ja, so Pakete und so weiter, das war möglich. Ja. auch aus dem Ausland. So Lebensmittellieferanten oder Klagen und so weiter. Das haben nur kleine religiöse Organisationen gemacht, die nie irgendwelche offizielle oder staatliche Unterstützung gefunden haben. Wenn man die großen Bürokratien des Westens anschaut, sie waren entweder antisemitisch oder sie verachteten generell die Opfer, die Unterlegenen. Es gibt ja so zum Beispiel stenografische Gespräche zwischen Churchill und Stalin, wo Stalin zum Beispiel sagt, wir haben 10 Millionen Bauern umgebracht, mit der Ziel der Kollektivierung, aber das ist wichtig, um die neue Technik einzuführen. Ja. Weil bei den kleinen Territorien konnte man Traktor und so weiter nicht einsetzen. Also man musste sozusagen große Fläche künstlich schaffen, damit man überhaupt von uns gebaute Technik mal einführen soll. Um das zu tun, musste man leider 10 Millionen umbringen. Aber so war es halt. Ja. Sonst hätten wir die ganze Technik, die wir entwickelt haben, produziert haben, konnte man nicht einsetzen. Und Churchill sagt ja, ach wie schade, dann später sozusagen. Es war sicherlich so eine harte Entscheidung von Kastein, hat viel darunter gelitten. Das ist das Schicksal des Staatsmanns. Man kann nur hoffen, dass die nächste Generation das vergisst und es kann das sein. Ja. So. Man muss ja ganz klar sehen, ja, wenn man sagt Demokratie und so weiter und so fort, man muss klar sein, ganz klar sehen, dass auf der einen eine gewisse Ebene der Eliten, ja, wo man entscheidet, soll man eine Atombombe abwerfen oder nicht, ja, soll man das tun und jenes tun, ja, und so. Man denkt, na gut, hier hat 10 Millionen, ja, vielleicht war es wirklich nötig. Also schwer zu sagen, nicht auszuschließen. Und dann fühlt er sich sozusagen von Kollegen zu Kollegen. Bei mir fällt es schwer, so eine Entscheidung zu treffen, immer schwer. So ist das Leben. Na gut, aber es ist eine andere Geschichte. Wenn man aber sich wirklich auf die reine Frage dessen reduziert, was KZ ist, dann ist es das. Und das ist sicherlich eine völlig andere Perspektive, als die, die Agamben waren. Das Problem, wenn wir mit einem gewissen Phänomen dieser Art zu tun haben und sie fragen, was ist sozusagen KZ als Ort des nackten Lebens, ja, als neurosaistischer Paradies, ja, in dem im Unterschied sozusagen der KZ-Insasse als Indianer, russistische Indianer, ja, das sozusagen jenseits aller Konventionen, gesellschaftlichen Bindungen, Ehrgeiz und was auch immer, sozusagen sein Leben fristet in einer kompletten Unschuld. Also wenn man diese sozusagen russistische KZ-Wende sozusagen nachmacht, wie jetzt die ganze Welt das tut, ja mehr oder weniger, dann kann man dann gerät die Szene wieder sozusagen aus dem Blickfeld, gerät diese Probleme der Stimme aus dem Blickfeld, überhaupt gerät aus dem Blickfeld die ganze Situation der Macht und auch die ganze Logik der Macht innerhalb des Lagers selbst. Aber ich frage mich immer, wenn ich ja lese, dann der Agamen, ich weiß nicht. Sollte er nicht einfach als Training so ein paar Monate dort verbringen. Ja. Weil alle, die erzählt haben, ja, über, lesen sie alle, was auch immer, aus deutschen KZs, auch aus russischen der Zeit, bei allem Unterschied, ja, sozusagen, wie gesagt, einige ist Vernichtungslager, die als Vernichtungsmaschine angelegt werden, andere sind ökonomische Maschinen, ja, sozusagen, die maximale Produktion fördern. Ja, sind tatsächlich prinzipiell unterschiedlich angelegt, aber auf der Ebene sind sie durchaus zu vergleichen. Das Erste, was man erfährt, ist eine sehr starre Hierarchie unter den Insassen. Und ein unglaublicher Kampf innerhalb des Systems der Privilegien, innerhalb dieser Lager. Ja. Also das Erste, was man überhaupt erfährt, ist die Tatsache, dass wenn man zum Beispiel in einen Raum kommt, ein Barack oder ein Isolationsraum und so weiter und so fort, ja, da gibt es ja jeder Zentimeter dieses Baracks oder dieser Isolationsraum hat einen gewissen Wert, ja, eine gewisse symbolische Bedeutung. Wie weit von der Tür, wie weit vom Klo, wie hoch, wie niedrig, links oder rechts und so weiter. Es gibt ein sehr, sehr kompliziertes System. Der Wert eines Ortes in diesen Räumen zu bestimmen, aber alle kennen das. Und alles geht um das Nenntum, wenn man erfahren will. Und dann stellt sich die Frage, wer diesen Ort besetzt. Ja? Wer schläft oben, wer schläft unten, wer in der Mitte, wer näher an Tür, wer ganz am Boden, wer in der Nähe vom Klo und so weiter und so fort. Und das wird auch sofort ermittelt. Ja? Und zwar in einem sehr komplizierten Gespräch. Das heißt, man zum Beispiel herausfindet, von wem man kommt und alle Einzelheiten, was für eine Vorgeschichte er hat. Ist er homosexuell, ist er nicht, ist er das, ist es jenes. Ja, und so. Es sind sehr, sehr komplizierte hierarchische Verhältnisse. Alles ist extrem symbolisiert. Es gibt eine Pflicht, einem anderen höchstgestellten Insassen einen Teil seiner Ration zu geben, also Lebensration zu geben und so weiter und so fort. Also das sind alles sehr, sehr komplizierte für die Protektion. Also, deswegen war es zum Beispiel bei der Gründung von Stadt Israel, ja, war eine berühmte Rede von Ben-Gurion, ja, die, glaube ich, auch nicht uninteressant wäre für Agamben mal nachzulesen. Aber der Ben-Gurion zum ersten Mal die Frage gestellt hat, was tun mit Leuten, die von KZ befreit werden und jetzt nach Israel kommen. Also wie soll man das mit dem Verfahren und wie soll man den Status dieser Leute definieren, ja, und wie soll man sich zu ihnen verhalten. Und in dieser instruktiven Rede hat Ben-Gurion gesagt, dass die Leute, die zu uns kommen, sind die schlechtesten der jüdischen Volkes. Weil alle Besten wurden umgebracht. Das sind diejenigen, die Privilegien genossen haben. Und die unverdient am Leben geblieben sind. Das heißt, sie müssen durch ihre Leistung den Mut beweisen, dass sie überhaupt das Verdienen weiterzuleben. Sie wurden meistens sofort in die Armee einrekrutiert und die schwierigste Stelle geschickt. Ja. Das heißt, Rückkehr, kommende aus der Kassensystem, Juden nach Israel, wurden von Anfang an mit schwersten Verdacht belegt. Das war auch der Grund, warum zum Beispiel viele ihre Kinder nicht gestanden haben, dass sie in KZ waren. Weil das war angesehen als ein großer Mangel. Auch der Grund, warum Zalam und andere sich da Leben genommen haben. Auch Prima Levi wurde mit diesen Geschichten konfrontiert und hat sich umgebracht. Prima Levi, von dem Agamben zitiert wurde. Also man muss ja irgendwie nicht die Augen verschließen für die Dramatik der ganzen Lage. Ja? Das ist genauso wie Rousseau wirklich diese Indianer beschreibt, aber merkwürdigerweise nicht erwähnt, dass sie Kassen herausgerissen haben und Skalpen abgenommen haben. Ja? Und solche Geschichten. Ja? Das sozusagen wird irgendwie übergehen. Man muss diese Welt als extrem grausam, gut organisiert, gefährlich, korrumpierend, machtbesessen ansehen und nicht als Ort, an dem das nackte Leben in ihrer Reine sozusagen Essenz sich zeigt. Das ist so eine merkwürdige Romantik, schwarze Romantik. Die ich echt nicht nachvollziehen kann. Die einfach unserer ganz modernen Form widerspricht. Als philosophische Mittel ist es okay.
Aber zu unterstellen, also es ist ja eine Unterstellung, dass die, die überlebt haben in dem KZ, jetzt die Schlimmsten von ihnen sind. Und das ist ja eine Vorausnahme von etwas.
Ja, das ist eine Unterstellung. Ja. Das ist eine Unterstellung, die durch nichts gerechtfertigt ist. Die zeigt nur der extreme Anspannung dieser Zeit. Und das war die Zeit der Unterstellung. Das war die Zeit, durch die Unterstellung von Zeit. Genauso wie die ganze Politik durch die Unterstellung von Zeit. Das wollte ich unter in meinem Buch unter Verdacht sozusagen, das ist das Thema. Ja. Dass die radikale Politisierung beginnt mit Unterstellung. Der Juden wurde generell unterstellt von den Nazis, dass sie so sind. Wie sie sind. Der Deutsche wurde unterstellt von anderen, dass sie so sind, wie sie sind. Die Juden haben sich selbst unterstellt, dass sie so sind, wie sie sind. Ja, und so weiter. Also alle haben der andere was unterstellt und dann ging es los. Der Punkt ist nur der, dass wenn dir etwas unterstellt wird, und das ist ja sozusagen irgendwie das Thema auch des Buches unter Verdacht, also unter schwieriges Thema, dann das Letzte, was man tun soll, ist der Versuch, das zu widerlegen. Weil jeder Versuch zur Widerlegung bedeutet die Verstärkung dieser Unterstellung. Ja? Dass man sagt, der ist nicht nur so, sondern auch besonders gerissen und besonders optimal. Ja? Das heißt, jeder Versuch zur Widerlegung ist sozusagen führt zu sofortigen Verhärtung. Diese Unterstellung. Man muss einfach abschätzen, ob diese Unterstellung lebensgefährlich ist oder nicht. Wenn sie nicht lebensgefährlich ist, dann kann man damit rechnen, dass irgendwie bei den Unterstellenden eine gewisse Müdigkeit eintritt und irgendwann hört er auf zu unterstellen, einfach weil es eine gewisse Arbeit ist. Die Arbeit zur Unterstellung ist auch eine Arbeit und irgendwann ist man und macht diese Arbeit. Wenn es lebensgefährlich ist, muss man es schnell abfragen. Was man auf keinen Fall tun soll, ist es so, dass wir eine Aufklärung betreiben. Was auch immer. Weil das führt absolut zu nichts. Außer großen Unannehmlichkeiten für alle Seiten.
Aber man wird ja trotzdem mit einer gewissen Arbeit belastet, mit dieser Unterstellung oder was auch immer einfach umzugehen. Man muss sich zu der auf jeden Fall verhalten. Und wenn man Glück hat, kann man halt damit spielen, aber das ist halt zusätzliche Arbeit.
Naja, ich glaube, wenn man sich die Arbeit spart, ja, dann ist es ein großer Gewinn im Sinne der Arbeitsanwendung. Eine Möglichkeit ist, das einfach abzuschätzen. Wenn es tatsächlich nicht wirklich gefährlich ist, das heißt, dir wird es zwar unterstellt, aber daraus folgt nichts Besonderes. Ja. Für dich persönlich. Dann ist es besser, das einfach nicht zu beachten. Es ist ein Fehler von vielen Menschen, die plötzlich beginnen, jetzt ist man schon klüger geworden, ja? Die zum Beispiel keine Erfahrung mit der Presse oder Medien haben und wenn sie von den Medien irgendwie in den Dreck gezogen werden, dann ist die Reaktion, das zu widerlegen. dann ist man definitiv erledigt. Ja. Aber man sozusagen denkt, ist es wirklich gefährlich? Also kann dieses Gerücht wirklich schaden? Wenn es wirklich nicht schaden kann, letztendlich, dann sollte sie ihre Freude haben. Irgendwann vergessen sie das einfach, weil sie zum nächsten Thema übergehen. Das ist super. Also die Reaktion, denke ich, auf die Unterstellung als solche, wenn man im Frieden leben will, ist entweder das nicht zu beachten oder zu fliehen. Eine andere Variante ist, wenn man kriegerischer Natur ist. Wenn man kriegerischer Natur ist, muss man eine Unterstellung mit der anderen konterkarieren. Das heißt, nicht diese zu entkräften, weil das ist in allen Fällen ein Fehler. Also was auch immer man will, sondern offensiv dem Gegner etwas ganz anderes zu unterstellen. Und wieder dann plagt mit der anderen Unterstellung. Ja? Und sozusagen auf einer völlig anderen Ebene und einem völlig anderen Zusammenhang. Ja? So ihn zu attackieren dort, wo er das nicht erwartet. Ja? Und das war das Spiel der 20er Jahre. Ja? Ja? Wo der Sozialdemokraten von den Kommunisten unterstellt wurde, die spielen das Spiel des Kapitals. Ja, Sozialdemokraten haben den Kommunisten gesagt, sie spielen und kriegen das Geld von den Nazis, ja, weil sie Weimarer Republik schwächen, damit die Nazis an die Macht kommen und so weiter und so fort. Also das war ein großes Theater der Unterstellung, die ein Faschisten macht. Und die Leute damals waren alle kriegerisch eingestellt und haben es genossen. Zumindest bis zu einer gewissen Zeit. Das Dümmste, was man aber wirklich betreiben kann, ist die Bildung der Aufklärung. Also die Entkräftung, ja? Ich versuche diese Unterstellung zu entkräften mit logischen. Das ist etwas, was mit absoluter Sicherheit niemals funktioniert. So Kommentare zu historischen Ereignissen. Aber wie ist das mit der logischen Struktur, diese ganze Geschichte? Ist es klar, was da auf der logischen Ebene, nicht auf der historischen Ebene der historischen Mythologie, sondern auf der logischen Ebene eigentlich macht? Ja? Ich denke, dass das Problem mit dieser logischen Ebene besteht darin, dass er letztendlich so etwas wie Nietzsches Mythos von der ewigen Wiederholung des Gleichen ausgeht. Das, dieser Gedanke, dass wenn alles auf der Ebene der körperlichen Signifikanten und auf der Leichen sozusagen passiert, quasi notwendig die Variabilität begrenzt ist. Ja? Und deswegen es ständig so oder so zu wiederholen gekommen. Und diese Wiederholungen sind eben das Spuken. Ja? Dieses Spuken ist nichts anderes als dieser sich quasi unbewusst oder jenseits des Bewusstseins eintretende Wiederholung. Die deswegen eintritt, weil einfach die Welt als die Welt der Körper eine endliche Welt ist, eine unendliche Kombination, das nicht zulässt. Und irgendwann kommt es wieder. Ja? Sie wissen, dass es mathematische Modelle entwickelt worden waren, um die Frage zu stellen, das ist merkwürdigerweise auch eine sehr, sehr praktische Frage, ob man eine unwiederholbare Zahlenreihe herstellen kann. Das ist eine Zahlenreihe, wo es keine interne Wiederholung stattfindet. Es ist ein theoretisches Problem, ein mathematisches Problem, mit ungeheuren praktischen Anwendungsgebieten, weil man muss sich fragen, man muss sich vergegenwärtigen, dass vor allem in der Zeit der Globalisierung es gibt sozusagen weltweite differenzierte Warenbezeichnungen zum Beispiel. Ja, wir haben, wenn Sie kriegen so jede Ware, Sie kriegen so eine Buchstabenkombination oder eine Zahlenkombination, ja, die dann am Computer gelesen wird. Und diese Ware von allen anderen Waren unterscheidet. Das heißt, dieses Stück Papier, das Sie kriegen, basiert auf diesem Verfahren. Ja? Das heißt, es gibt mathematische Modelle, die erzeugen diese Reihen und diese Reihen werden dann benutzt in der Wirtschaft, beim Militär und so weiter, um diese Unterscheidungsmerkmale einzuführen. Und da ist es ungeheuer wichtig, hier auf theoretischer Ebene festzustellen, ob es so eine Reihe gibt oder ob sie nicht gibt. Es gibt ja darüber unterschiedliche Meinungen. Und das bezieht sich direkt auf das Thema. Ja. Weil das ist der nietzscheanische Thema und der lidianische Thema. Und die meisten Mathematiker tendieren jetzt zu meinen, dass es kein Verfahren, also mathematisches Verfahren gibt. Und die Hypothese, die Möglichkeit, eine solche Reihe zu bestätigen und zu widerlegen. Das heißt, man kann das auf der rein theoretischen Ebene nicht festmachen. Es gibt sozusagen keinen Beweis, dass diese Reihe, mathematisch stichhaltiger Beweis, dass diese Reihe existiert und kein Beweis, dass sie nicht existiert. Das heißt, in einer sehr besorgniserregenden Weise Mathematik zu einer experimentalen Wissenschaft wird. Ja. Das heißt, man kann, die einzige Möglichkeit, das noch zu prüfen, ist, diese Reihe effektiv zu erzeugen, ja, um zu sehen, ob es, ja, ob es Wiederholungen gibt oder nicht. Ja. Es gibt diese riesige Maschine, ja, gibt es ja in Europa, es gibt EU-Automat, jetzt gibt es Amerika, die diese Reihen produzieren. Bis jetzt ist keine Reihe gelungen. Ja, das heißt, ab einem gewissen Punkt kommt die Wiederholung. Allerdings werden dann die Maschinen korrigiert und so weiter und dann geht es weiter, ja, bis zu einem gewissen Punkt. Das heißt, ja, es ist sozusagen ein Lauf gegen den.
Aber
in diesem Sinne hat der wieder vielleicht recht, ja.
Aber das ist doch also auf jeden Fall undurchschaubar, wie es sich organisiert, dass es sich nicht wiederholt. Also wenn in Frankreich dieses Repertoire einfach da ist, dass man Barrikaden auf, also in der und der Weise, und es gibt es in Deutschland, oder es gab das ja in Deutschland auch, oder es gab es international, also 1968 gab es die gleiche Sit-ins in Amerika, Frankreich und Deutschland. Warum? Man kann nicht erkennen, warum sich da fruchtbar ein Boden fällt und sich wiederholt und im anderen Ort nicht. Also auch, da gibt es keine Regeln, die Effekte erklären.
Ja, da gibt es ja nicht, wobei der Vergleich der 68er zwischen Deutschland und Frankreich hinkt. Diese Inszenierung des studentischen Protestes, diese Diskussion und so weiter, so wie in Frankreich, gab es ja in Deutschland nicht. Es gab Unruhe auf der einen Seite und Terrorismus auf der anderen Seite. Beides gab es nicht in Frankreich. Es gab Unruhen, ja, bis zu einem gewissen Punkt. Aber diese totale Theatralisierung, ja, die für die 68 in Paris, ja, die technische Theatralisierung, diese Theatralisierung gab es in Deutschland nicht. Zum Teil auch, weil die Szene, die Bühne, also die Pariser Quartier Latin und so weiter fehlte. Dafür gibt es ja sehr, sehr viele Gründe. Ja. Warum es so war, historische und auch praktische. Aber es ist wirklich so, dass in Deutschland sagen wir so, in Deutschland gibt es ja generell keine Tradition der Selbstgesetzgebung, ja, wenn man will. Ja. Das heißt, im Unterschied zu Frankreich, wo diese instituierenden Momente in Französisch und so, wo das Volk sich selbst ein Gesetz gibt, ja, das gab es in Deutschland in der Form nicht. Ja. Das heißt, die Gesetze wurden eben von außen gemacht. Da waren lieber Gesetze des Heiligen Römischen Reiches oder das waren die napoleonischen Gesetze, die dann in Kraft geblieben sind, obwohl Napoleon abgezogen ist. Dann das waren die Gesetze, die im Westen etabliert wurden, die westliche Allianz, die Russen, die römische Allianz. Das heißt, die es war nicht sozusagen Konstituierung eines autonomen, gesetzgebenden Körpers, der sich selbst Gesetze gibt. Ja. Das war dieser Versuch in Paulskirche, ja, damals, 48. Das hat nicht funktioniert. Das wurde nie sozusagen, das war nie in der Form vollzogen. Und das ganze Theater, das damit verbunden ist, weil es ist ein theatralisches sozusagen Auftreten eines solchen Subjekts, ja, auf die Bühne, dass sie selbst Gesetze gibt. Und so. Das gab es ja auch nicht. Dabei muss man nicht vergessen, dass diese Iteration von der Derrida spricht, nicht gleich mit der Tradition zu verwechseln ist oder mit dem Erbe. Obwohl ja sicherlich diese Verbindung gibt, aber ich denke, dass diese Verbindung gibt, sozusagen umgekehrt, glaube ich, im Sinne der Rekonstruktion. Das heißt, man fragt sich, wie konstituiert sich überhaupt das, was wir Tradition und Erbe nennen. Und sozusagen, ich glaube, Derrida würde sagen, durch die Iteration. Aber diese Iteration konstituiert das Erbe, und nicht vom Erbe bestimmt. Ja? So, dass wenn man sagt, das Erbe Dänemarks besteht zum Teil da, ja, aus der Tatsache, dass der Hamlets Vater geschmerzt und gespuckt hat. Ja? Wir können Dänemark sozusagen ohne diese Tatsache nicht denken. Die Tatsache aber, dass doch dieser Geist gespuckt hat, ist selbst kein Teil eines Erbe. So ist es ja auch in der Französischen Revolution selbst. Ja? Wenn man zum Beispiel Horazienclub gründet, ja, und sagt, jetzt tragen wir alle andere Namen, die Namen sozusagen der Horazienclub-Familie, wechseln alles, ja, wechseln unsere Kleider, wechseln unsere Namen, wechseln unsere Zeitrechnung, ja, für die römischen und so weiter und so fort. Das heißt, wir wiederholen etwas. Warum? Mit welchem Ziel? Wir wiederholen das, damit das zu unserem Erbe wird. Ja, das heißt, es ist nicht so, dass das wiederholt ist, weil es ein Erbe ist, sondern weil es wiederholt wurde, ist es zu einem Erbe geworden. Ja? In diesem Sinne ist unser Verhältnis zu unserem Erbe, er hat mit der Determinierungen, seien nationale Determinierungen, ethnische Determinierungen und so weiter, nichts zu tun. Ja. Wir sind im Grunde fähig, wir sind nicht fähig, nicht zu iterieren, nicht zu wiederholen. Dazu sind wir nicht fähig. Wir müssen wiederholen. Aber, und unsere Fähigkeit zu wiederholen ist auch nicht unbegrenzt. Ja. Die ist sehr begrenzt durch das zur Verfügung befindliche Repertoire. Die Möglichkeiten, die wir wiederholen können, ja, der Rolle seiner Gäste und so weiter und so fort. Aber im Rahmen dieses Repertoires ist diese Wiederholung ein singulärer Akt. Ja. Ich kann mich entschließen zur Wiederholung und diese Wiederholung vollziehen. Oder diese Wiederholung findet statt, ja, wo es sogar schwer zu sagen ist, ob jemand sich dazu entschlossen hat oder nicht. Sondern es findet einfach so in dieser Form statt. Und dann wird es durch diese Wiederholung ins Erbe, in der Tradition eingeschrieben. Nicht umgekehrt. Das heißt, in diesem Sinne die Tatsache, dass etwa in Deutschland dieser Revolution, ja, also Revolution im Sinne der Konstituierung eines sich selbst gesetzgebenden Subjekts, nicht im Sinne der Unruhen, ja, in diesem Sinne, wenn nicht stattgefunden hat, bedeutet überhaupt nicht, dass diese Möglichkeit nicht wiederholt werden kann, auch auf diesem Boden und auch in diesem Kontext, ja, dann wird diese Möglichkeit zum Erbe. Aber diese Möglichkeit bedeutet nicht, aber wenn diese Möglichkeit realisiert werden wird, bedeutet nicht, dass diese Möglichkeit aus dem deutschen Geiste selbst entstanden ist, sondern es ist eine Wiederholung. Es ist nur eine Wiederholung einer sozusagen frei schwimmende, frei fließende, frei flutierende Möglichkeit der Signifikation. So wie zum Beispiel, wir wissen, dass alle Märchen, so Volksmärchen, ja, sind alle transnational und transkulturell. Ja. Es gibt kein einziges Märchen bei keinem einzigen Volk, das nur bei diesem Volk vorhanden ist, sondern alle Märchen sind überall gleich vorhanden. Ja. Gleichzeitig sind sie Volksmärchen. Ja. Das heißt, der Volkskörper oder Volkserbe konstituiert sich als eine spezifische Art der Wiederholung. Eine Möglichkeit, zum Beispiel ein Märchen zu erzählen, das an sich selbst keine nationalen oder erbhaften oder traditionellen Charakter hat. Trotzdem ist es eine Wiederholung. Ja? Man muss ja sozusagen zwischen Erbe und Iteration in diesem Sinne scharf unterscheiden. Sonst kommt man wieder in diese Geschichte mit den Zahlen Identitäten, die ganze Kram. Das macht sich ja nicht mehr. Und in diesem Sinne sicherlich. Kann Auschwitz auch wiederholt werden. Ja. Auschwitz nicht zu vergessen bedeutet Auschwitz zu wiederholen. Das ist ja ganz klar.
Die lustige Geschichte, dass die Vietnam-Filme zum Teil der Philippinen genauso zerstört haben wie Vietnam selber. Es gibt sozusagen die ganze Umwelt ist zerstört, weil die Vietnam-Filme gedreht wurden mit Panzern und so. ganzen Frauen sind Prostituierten geworden, wie Leute von den Filmclubs. Sieht genauso aus wie die.
Ja. Ja. So wie dieser Untergang von Titanic, ja, die ganze Region zerstört hat, ja, in Mexiko, ja, das ist inszeniert worden war, bei Titanic. Ja. Es gibt so eine interessante Dokumentation, dass die ganze Fisch ausgestorben ist, ja, die ganze Infrastruktur wurde völlig zerstört, ja, ökonomisch. Ja. Das ist eben diese Wiederholung und sicherlich die... Weil man sagt, man muss Auschwitz nicht vergessen und man darf die Vergangenheit nicht vergessen. Das bedeutet nichts anderes, dass man bereit ist zu wiederholen.
Aber es heißt doch auch, dass Auschwitz sozusagen dann immer schon da war, oder? Also schon vorher sozusagen.
Ja, Auschwitz selbst kann man nicht anders erklären als eine moderne Form der Versammlung. Mehr noch als eine Volksversammlung, ja, das Versammeln des jüdischen Volkes. Was war eigentlich diese ganze Geschichte? Ja? Das war der. Man kann es weiter und weiter, ja, sicherlich. Aber es ist sicherlich ein nicht unterschätzbares Phänomen. Ja. Weil das Problem mit den Juden war, aus der Perspektive von Nazis, ja, dass sie keinen Boden hatten. Ja. Sie waren ursprünglich dispersiert. Ja. Sie waren ursprünglich ohne einen festen Platz. Ja. Also so etwas wie eine jüdische Volksversammlung, ja, war nicht möglich. Ja. Meine französische Volksversammlung, also Volksversammlung war nicht möglich. Ja. Und die, es ist nicht zufällig, dass diese Nordau, ja, ich war eine der Haupttheoretiker der früheren Nazi-Bewegung, der gleichzeitig kein Jude war, nicht wahr? Und eigentlich, ich glaube, mit der Familie Südländer oder so, merkwürdigerweise, das war so Nordau. Er hatte eben in dieser entartete Kunst, ja, entartete Theorie, er hat eben darauf hingewiesen, ja, dass so etwas wie eine jüdische Versammlung nicht möglich ist. Alle können sich versammeln, aber Juden können es nicht. Und eben diese Grundmakel wurde durch die Nazis praktisch behoben. Ja. Es war eine von außen inszenierte, organisierte Volksversammlung. Und zwar in einer Tradition, die tief liegt in der europäischen Geschichte, ja, die Geschichte der Volksversammlungen, Tagungen. Ja, so. Und man kann sozusagen diese Idee der Konzentration, ja, das heißt, aus der Diaspora holen und zusammenbringen. Ja, das ist die Idee, dass das Volk sich dadurch konstituiert, dass es zusammenkommt. In diesem Sinne, diese Kritik der Dekonstruktion, die Problematik der Dekonstruktion, bekommt hier schon ihre Schärfe, muss man sagen. Ja. Auch das deutsche Volk hat sich konstituiert. Dadurch, dass die Deutschen versammelt worden waren, so wie die Leni Riefenstahl gezeigt hat, ja, ich war in Nürnberg und sonst wie. Das war Tagung, ja, Tagung war so ein alter Ritus, ja, Ritus, kommt aus Island, ja. Dass an bestimmten Tagen das ganze Volk kam zusammen, ein Tagungsplatz, ja, und zusammen. Und das ist nichts passiert, ja, ist interessanterweise. Das Volk kam einfach zusammen und dann löste sich auf. Da war kein Programm, niemand hat gesungen oder so. Das war so eine Tagung, ja, das war so eine Versammlung, einfach so zu zeigen, dass man sich versammeln kann, ja, dass man ein Volk, einen Volkskörper bildet. Und das sind diese Versammlungen, die Nazis dann organisiert haben, und auch in der Reichweite der Stimme. Im Grunde, das zeigt auch sehr gut, auch die Leni Riefenstahl, ja, dass die Stimme immer stärker, Stimme klingt, aber stärker, stärker, stärker wird, wenn man das Zentrum sich nähert. Und diese ganze Märsche und so weiter. Und das Problem mit den Juden war, dass die Juden waren in Diaspora. Ja, es war ein schicksalhafter Kampf zwischen einem Volk und einem anderen Volk. Zwischen jüdischem Weltprinzip und arischem Weltprinzip. Ja, das war so gedacht. Es gibt so grundsätzlich eine jüdische Weltanschauung, ja, ein jüdisches Weltprinzip, und das ist das Prinzip der Weltverneinung, ja, der Metaphysik, der Unterwerfung unter den transzendenten Kräften, und lebensbejahende arische Prinzip, ja, das Prinzip sozusagen der Weltbejahung, das der Weltversammlung und der Weltschaffung. Ja, so. Und die kämpfen, also die Juden sind so Gift unter den Völkern, ja, weil die Völker diese transzendenten Ideen unterwerfen. Ja. Und deswegen sind sie kritisch und zerstörerisch und zersetzend und so und so und so. Und die Arier sind immer umgekehrt in der Versammlung und so und weltbejahend und weltschaffend. Ja, alles Kreative kommt von den Ariern, alles Kritische kommt von den Juden. Ja. Also, so wenn man, ja, alles, was je geschaffen worden war, von arischen Geist geschaffen, sei es in Indien oder so gebaut und so. Alles, was zerstört worden war, vernichtet worden war, verneint war, kam von Juden. Also das, ja, das ist so. Und das war so ein ganz mythologisches Bild, ja, so dualistisches Bild. Das Bild hat einen großen Makel. Ja. Der arische Volk war versammelt. Ja. Jüdische Volk war nicht zu sehen, ja. War in Diaspora. Und die ganze Konzentrationsidee war zunächst einmal, das ist nachzuweisen, keine Vernichtungsidee. Die Idee, dass man Juden vernichten soll, kommt relativ spät, kommt 43. Endlösung wurde verstanden als Versammlung und Einsiedlung der Juden auf einem bestimmten und Einkreisung auf einem bestimmten Gebiet. Also Endlösung der jüdischen Frage wurde zunächst einmal gedacht als eine Aufhörung der Diaspora. Das heißt, der Zustand, bei dem die Juden sind überall und nirgendwo und überall ihre zersetzende Arbeit vornehmen. Ja. Stattdessen musste man sie konzentrieren auf einem Stück Erde, ihnen einen Boden geben. Dort sollen sie sich selbst zersetzen. Ja. Ja. Weil sie zu nichts Kreativem fähig sind, ja, würden sie an sich selbst sozusagen leiden und in sich selbst untergehen. Das war die Idee zunächst einmal. Und dann wurde diese Vernichtungsprogrammatik in Gang gesetzt. Aber die Idee der Versammlung, die Schaffung eines Volkes, ja, es ging darum, dass die Juden als Volk überhaupt zustande kommen sollen. Damit sie überhaupt bekämpft werden können. Ja. Und KZ spielt zunächst einmal die Rolle, und wie die Ghettos hier, wie die Warschauer Ghettos und so weiter, spielt diese Rolle einer Übergangsversammlung, einer Bodenschaffung, damit sie das Judentum sich als Volk überhaupt konstituiert. In diesem Sinne kann man, ich sage, das ist es immer gesagt worden, also durch Presse und so weiter, dass Stadt Israel ist Folge der Judenvernichtung in Vietnam und so weiter und so fort. Das ist historisch absolut falsch. Ja. Weder Geschichte der Stadt Israel noch reale Bevölkerung, die diese Stadt bewohnt, hat etwas mit der Judenvernichtung zu tun. Ja. Die absolute Bevölkerung kommt aus völlig anderen Gegenden, wo die Judenvernichtung nicht stattgefunden hat. Deswegen haben sie Juden auch dort überlebt. Das konnten sie nicht einordnen. Und die Geschichte der Gründung hat mit Ereignissen in Europa überhaupt nichts zu tun, ja. Sondern mit sehr komplizierten Auseinandersetzungen mit der britischen Empire. Bis zum Krieg, ja, und so weiter, angefangen hat, noch in 20 Jahren. In einem anderen Sinne ist aber auch richtig, allerdings noch in dem Sinne, dass die Theoretiker des Zionismus im gleichen Paradigma entstanden sind und im gleichen Sinne gedacht haben wie auch die Nazis. Wenn man sieht, das war so die Idee eines gewissen muskulösen Judentums. Ja, Judentum mit starker Muskulatur. Und da waren auch Sportparaden und so weiter und so fort. Also wenn man diese Erholungskämpfe sieht, das 20er Jahre und so, da, wo der Zionismus ihre eigentliche Ursprungsstätte hatte. Die waren auch in Russland. Ja, das dann vertreten. Ich erinnere mich, dass relativ auch aus der unmittelbaren Geschichte, weil das russische Judentum war stark gespalten zwischen Zionisten und Antizionisten. Ja, also Gruppen, die dafür waren und dagegen. Und mein Vater war sozusagen glühender Antizionist. Und deswegen ja, hat man sozusagen diese Geschichte hinter uns. Es gibt ja unzählige Dokumente in der Zeit, also in Ukraine, in Polen, in Russland, in Deutschland, in Frankreich, Südfrankreich. Überall wurden Camps organisiert, 20er Jahre, von der zionistischen Organisation für die Juden, die kommen sollten, zusammenleben, in Hütten, in Baracken, so ganz einfach in Baracken, auch mit Appell und so, ja. Und sie sollten lernen, den Boden zu bearbeiten. Ja? Sie wollten Agrikultur lernen, sie mussten Sport lernen, sie mussten elementare Überlebenstechniken lernen in einer wilden Gegend. Ja? Sie müssen von der Stadtjuden und Asphaltjuden zu bodenständigen Muskulatur, ja, sozusagen ausgestatteten Juden werden. Das heißt, es ist ein Programm, das absolut ein Nazi-Programm, Kraft durch Freude und so weiter. Und wenn man diese Kämpfe sieht, sie sehen total wie Kraft durch Freude Kämpfe aus der gleichen Zeit. Und dann, dort wurde sozusagen das neue Judentum trainiert. Also da wurden Mädchen und Jungs vorbereitet für das Leben in Palästina. Und sie mussten Prüfungen ablegen in Agrikultur in erster Linie, in der Medizin, Sportminimum erfüllen, geimpft, ja, sozusagen, da war das ganze Anfang, wo die Impfung noch eingeführt worden war, dass man noch nicht wusste, was das ist. Ja, oder? Und dann wurden sie verschifft nach Palästina. Ja, der Palästina ist so ein Camp selbst gewesen von Anfang an. Und da wurden diese Camps angerichtet, wo diese Camps haben so ausgesehen, praktisch wie diese Vorbereitungscamps. Ja. Das war so ein System, das es hieß, was ist Zionismus, ja. Es ist einige Juden bezahlen andere Juden, wenn sie andere Juden, noch andere Juden nach Palästina schicken. Ja. Und das ist genauso, das waren sozusagen große Gelder investiert in die Richtung dieser Camps. In diese Camps wurden professionelle Trainer sozusagen die Leute vorbereitet und dann die nach Palästina geschickt. Das heißt, diese Idee der Versammlung der Juden, die Schaffung eines jüdischen Volkes auf eine neue Grundlage, durch eine Erfahrung eines Camps und so weiter. Dieser war genauso im Zionismus verankert, wie auch in antizionistischen oder judenfeindlichen Bewegungen. Das war der sozusagen Esperanto damaliger Zeit. Dann aber umfunktioniert sicherlich zunächst einmal als Dezimierungslage, also er wurde sozusagen ausgerechnet, auch bei schon Ende der 30er, Ende der 40er Jahre, gibt es jetzt die Rechnungen, wie viel Lebensmittel in welche Lager eingeführt werden sollen und Ghettos, dass so und so ein Prozent Juden stirbt, ja, weil sie diese Prozent der Lebensmittel nicht bekommen. Und der Abfuhr der Leichen und Beseitigung der Leichen musste auch stimmen und Aufrechterhaltung der Ordnung und so weiter. Das war so eine Rechnung hergestellt, dass sozusagen ein gewisser Prozent stirbt, ja, jeden Monat unter Ernährung. aber so, dass, der, dass die Struktur des Ghetto und des Lagers weiter funktioniert. Das war die nächste Phase und die nächste Phase war totale Vernichtung ab 43. Aber man, diesen nächsten Phasen und als Abschlussphase müssen uns nicht vergessen lassen, dass die Idee der Versammlung des, des jüdischen Volkes eine Idee war, die überall in den Köpfen spuckte. In allen Parteien waren sie viele semitische und antisemitische. Okay, und sind alle.